ARD. Août 2014, le marché de Molenbeek à Bruxelles. Un tout jeune homme d'une vingtaine d'années, Salah Abdeslam. Un ressortissant français né en Belgique. Moins d'un an et demi plus tard, la France est frappée par une série d'attentats.
V13, die Terroranschläge in Paris. Chronique judiciaire von Emmanuel Carrère. Folge 4.
Du commando djihadiste du 13 novembre.
Die Angeklagten.
Nachdem wir fünf Wochen lang die erschütternden Berichte von etwa 250 Opfern gehört haben, sind jetzt die Angeklagten dran. Eine Woche lang. Eine Woche ist wenig, aber es geht auch erstmal nur um die Befragungen zur Persönlichkeit des Angeklagten, wie man sagt. Zu den Fakten kommen wir erst im Januar und genauso zur Religion, die hier als erste Stufe auf dem Weg zu den sogenannten Fakten betrachtet wird. Weil der Gegenstand dieses Prozesses so umfangreich ist, hat man beschlossen, die Befragung der Angeklagten in Kapitel einzuteilen wie einen Roman.
Persönlichkeit,
Radikalisierung,
Syrien,
Vorbereitung der Anschläge,
Verübung der Anschläge,
Flucht.
Das Verbot, schon im ersten Kapitel Religion und die sogenannten Fakten anzusprechen, erinnert ein bisschen an die Geschichte desjenigen, der eine Psychoanalyse mit den Worten beginnt: Von mir aus können wir über alles sprechen, nur nicht über mein Privatleben.
Molenbeek.
So heißt ein Viertel mitten in Brüssel, das den schlechten Ruf hat, die Hochburg des europäischen Dschihadismus zu sein. 95% seiner Bewohner sind Muslime. Viele Frauen tragen einen Niqab hier. Die belgische Ermittlungsrichterin Isabelle Panou erzählt im Zeugenstand, wie Molenbeek zu dem wurde, was es heute ist und wie der radikale Islam in Belgien Fuß fassen konnte. Im Jahr 1969, berichtet Isabelle Panou, kam der belgischen Regierung die Idee, für ihre zugewanderte, größtenteils aus Marokko stammende Bevölkerung dergestalt zu sorgen, dass sie die Verwaltung der muslimischen Religionsausübung einer neutralen Macht übertrug, welche auch die Mittel hatte, diese zu finanzieren, Saudi-Arabien.
Eine schlechte Idee. Unter der Führung dieser sowohl ungeheuer reichen als auch ungeheuer rückständigen Ölmonarchie wurde Belgien und besonders Molenbeek zu jener Brutstätte für Islamisten, in der in der nächsten Generation 7 der anwesenden Angeklagten und 3 der toten Kommandomitglieder aufwuchsen. In dem 6 Quadratkilometer großen Stadtviertel, wo die Bevölkerungsdichte doppelt und die Arbeitslosigkeit 3-mal so hoch ist wie im Rest von Brüssel, wohnten sie alle nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Sie wuchsen zusammen auf, gingen zusammen zur Schule und machten zusammen Blödsinn. Und dieser Blödsinn war harmlos, bis im Jahr 2012 jener große, finstere Blödsinn am Horizont auftauchte, der sie magisch anzog und ihr Leben umkippte.
Salah Abdeslam und Mohamed Abrini sitzen in der Box nebeneinander. Abdelhamid Abaoud, der Chef des Kommandos, sitzt nicht bei ihnen, weil er 4 Tage nach den Attentaten in seinem Versteck in Belgien von der Polizei erschossen wurde. Sie alle 3 waren seit ihrer Kindheit befreundet. Sie waren wie Brüder. Abdeslam und Abrini stammen aus Familien, die Abrini als nicht reich, aber auch nicht arm bezeichnet. Sie sind keine Sozialfälle, niemand von den Angeklagten ist einer, doch die Familie Abaoud ist noch um einiges wohlhabender. Während Salahs Vater, der wie die meisten Bewohner von Molenbeek in den 1970er Jahren aus Marokko einwanderte und als Straßenbahnfahrer für die Brüsseler Verkehrsgesellschaft arbeitet, besitzt Abdelhamids Vater mehrere Bekleidungsgeschäfte. Er gehört zur dortigen Oberschicht. Er schickt seinen Sohn in eine der besten katholischen Schulen von Brüssel. Salah Abdeslam beschreibt seine Familie als liebevoll und eng verbunden, als Leute, die nie irgendjemandem Probleme bereitet haben und sich selbst als einen ruhigen, netten Jungen, der gut genug in der Schule war, um problemlos ein technisches Abitur zu machen. Salah ist schlagfertig und von einer gewissen lässigen Eleganz. Für Mohammed Abrini ist alles hingegen deutlich komplizierter. Er ist weniger begabt, weniger charmant, hat die Schultern eines Boxers und das Gesicht eines Marders und fasst sein Leben in die trostlose Formulierung: in der Schule gescheitert, im Sport gescheitert, das heißt Schachmatt. Nachdem er zuerst Bäckerlehrling war, wendet er sich ziemlich bald der Kriminalität zu, vor allem dem Aufbrechen von Kofferräumen in Garagen. Und als der Vorsitzende ihn darauf hinweist, dass sein Bruder aber doch viel erreicht habe, antwortet er:
Wenn Sie auf einer Seite die nehmen, die in Molenbeek gescheitert sind, und auf der anderen die, die es geschafft haben, dann sind Sie bei 80 zu 20. Es gibt welche, die verkackt haben und welche, die es geschafft haben. Ich gehöre zu denen, die es nicht geschafft haben.
Abrini ist so etwas wie Abdeslams Vasall, der kräftige, etwas einfältige Freund, der nichts hermacht und den man nur schwer in die Clubs hineinbekommt. Denn in Clubs gehen sie alle drei sehr gern. Abdelhamid Abaoud wiederum spielt im Leben der beiden anderen die Rolle des bösen Genies. Er ist sehr klein und unansehnlich und mit seinem schiefen Lächeln ein unheimlicher Clown mit abrupten Stimmungswechseln und plötzlichen Meinungsänderungen. Von dem Geld seines Vaters leistet Abaoud sich einen SUV, fliegt übers Wochenende nach Marrakesch und zockt im Casino. Abdeslam und Abrini können mit ihrem Spielerfreund schwer mithalten. Auf Drängen seines Vaters hat Salah Abdeslam bei den Brüsseler Verkehrsbetrieben angeheuert, doch das deprimiert ihn. Er kann sich nicht vorstellen, sein Leben lang für ein Gehalt, das nicht mal für ein gescheites Wochenende reicht, Straßenbahnen zu warten. Dazu ist er nicht gemacht. 2010 machen Abaoud und Salah einen Einbruchsversuch, der scheitert. Ein Jahr Gefängnis auf Bewährung, ein Monat unbedingte Haft. Salah wird bei der Straßenbahnwartung gefeuert. Also hangelt er sich von einer Schwarzarbeit zur nächsten und von einem Zeitarbeitsjob zum anderen, bis er schließlich auch in dem Café strandet, das sein Bruder Brahim betreibt. Das Lebegin ist eine schäbige Kneipe, wo in einer dichten Haschischwolke eine kleine Bande von Dealern und Konsumenten abhängt. Meist sind sie beides zugleich, wie Mohamed Amri, Hamza Atou und Ali Ulkadi, die kleinen Fische in diesem Prozess. Als Salah Abdeslam in dieser Gemeinschaft von Losern landet, die sich gegenseitig wärmen, fühlt er sich des glanzvollen Lebens beraubt, das er im Gefolge von Abaoud geführt hat. Aber Abaoud ist nicht mehr da. Denn sein Vater hatte eine Idee. Eine ähnliche wie die der belgischen Regierung, die die Schlüssel zu ihren Moscheen den wahhabitischen Imamen aus Saudi-Arabien in die Hand gab. Im aufrichtigen Glauben, den unsteten Jungen wieder auf den rechten Weg zu bringen, hat er ihn für ein Jahr zum Studium nach Kairo auf eine Koranschule im Schatten der Al-Azhar-Moschee geschickt, dem Herzstück des sunnitischen Islam. Abaoud verlässt Brüssel in der Haut eines weltlichen Ganoven und kehrt in der eines Salafisten zurück.
Die Spielregeln.
Jeder Angeklagte wird zunächst vom vorsitzenden Richter und seinen vier Beisitzerinnen vernommen, die darauf achten, neutrale, technische Fragen zu stellen. Dann kommt die Staatsanwaltschaft dran. Sie vertreten bei einem Prozess die Interessen der Gesellschaft. Im Namen der Gesellschaft, nicht dieses oder jenes Geschädigten, diskutieren, formulieren und erheben sie schließlich die Anklage. Die Staatsanwaltschaft besteht aus zwei Männern und einer Frau. Keiner von ihnen ist älter als 40. Nach den Staatsanwälten sind die Anwälte der Nebenkläger dran. Es gibt 350 Nebenklägeranwälte, die natürlich nicht alle gleichzeitig anwesend sind. Viele kommen nie oder nur sehr selten her, 20 oder 30 dagegen sind immer da. Sie repräsentieren ihre Mandanten und deren Leid, nicht das Unrecht, das der Gesellschaft zugefügt wurde, doch auch ihre Fragen gehen zu Lasten der Angeklagten, so dass man zwischen ihrer Rolle und der der Staatsanwälte nicht immer genau unterscheiden kann. Und schließlich sind da die Anwälte der Verteidigung, die im französischen Gericht immer das letzte Wort haben. Sie sind weniger zahlreich. In der Regel hat jeder Angeklagte angesichts der Schwierigkeit, einen Fall von dieser Größe zu handeln, zwei. Das macht ca. 30 Verteidiger, die vor der Box sitzen. Und sie sind zur Anwesenheit verpflichtet. Ob Richter, Staatsanwälte, Nebenklägeranwälte oder Verteidiger, im französischen Verfahrensrecht kann jeder jederzeit um das Wort bitten. Das ist der doppelte Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens und der Mündlichkeit der Verhandlung.
Terroristen oder nur Verbrecher?
Da die direkten Täter alle tot sind, sind die Angeklagten per Definition nur Gehilfen. Doch der Grad ihrer Beihilfe variiert stark. Ganz oben auf der Leiter steht Salah Abd Eslam, der zum Kommando gehörte und sich wie sein Bruder Brahim in die Luft sprengen sollte und der allein klären kann, ob er darauf verzichtet hat, weil sein Sprengstoffgürtel defekt war, weil er Angst bekam oder weil er sich in letzter Minute überlegt hat, dass das, was er sich da zu tun anschickte, keine gute Idee war. Solche späten moralischen Einsichten, falls er sie ins Feld führen sollte, würden sich günstig auf sein Urteil auswirken, allerdings nicht verhindern, dass er den Rest seines Lebens oder zumindest viele, sehr viele Jahre davon im Gefängnis verbringen wird. Auf der Mitte der Leiter findet man Typen, die als erfahrene IS-Kämpfer gelten und nicht aus Molenbeek, sondern aus Syrien stammen und nicht direkt an den Attentaten beteiligt waren, aber daran hätten beteiligt sein können oder sollen. Osama Krayem, Sofyan Ayari, Mohammed Usman und Adel Haddadi. Auch sie sind praktisch erledigt. Und ganz unten auf der Leiter finden sich schließlich Kleinkriminelle oder nicht einmal Kriminelle. Mohammed Amri, Hamza Atu, Ali Ulkadi, Yassin Attar und Farid Karkash, deren Anwälte reale Chancen haben zu beweisen, dass sie zwar am Attentat beteiligt waren, aber nur rein zufällig und ohne es wirklich zu wissen. Tatsächlich dreht sich bei ihnen alles um die Frage, wer wusste was? Hat einer, der ein Auto oder eine Wohnung angemietet hat, es im Glauben getan, ein paar nette, nicht ganz legale Geschäftchen zu machen, oder weil er wissentlich seinen Beitrag zur Ermordung von 130 Menschen leisten wollte? Fällt das, was er gemacht hat, juristisch unter den Tatbestand der Beteiligung als Mitglied in einer A. kriminellen oder B. terroristischen Vereinigung? Im ersten Fall sieht die Sache nicht so schlecht aus. Wegen der 6 Jahre Untersuchungshaft könnte er sogar sofort entlassen werden. Im zweiten dagegen bekommt er in jedem Fall die Höchststrafe.
Hollands Tag.
Große Aufregung an diesem Mittwoch, dem 13. November. Der französische Staatspräsident macht eine Aussage. Vorgeladen, weil namentlich er es war, dem die Terroristen die Schuld gaben.
Ihr könnt euch bei François Hollande bedanken, eurem Präsidenten. Dass wir euch töten, ist seine Schuld. Er hat angefangen, er hat Bomben auf unsere Frauen und Kinder geworfen.
Im Gerichtssaal werden Wetten abgeschlossen. Wird es bei der Anhörung zu einem Zwischenfall kommen? Wird sich Salah Abd Eslam aus seiner Box heraus melden, wie er es zu Beginn des Prozesses manchmal getan hat? Wir stellen uns folgendes Szenario vor. In dem Moment, in dem Hollande in den Zeugenstand tritt und bevor er überhaupt den Mund aufmacht, springt Abd Eslam auf, zeigt auf ihn und schreit, er ist der eigentliche Angeklagte.
Er müsste in der Box stehen.
Doch nichts dergleichen. Einen zaghaften Ansatz von Abd Eslam pariert Richter Periez schon im Ansatz. Hollande seinerseits trat würdevoll und klar, lediglich ein bisschen distanziert auf, Hollande eben. Doch da ist noch Olivia Ronen, die junge, kämpferische Anwältin von Abd Eslam. In der Logik der Terroristen sind die Attentate eine legitime Antwort auf den Staatsterrorismus, den Frankreich im Irak und dann in Syrien verübt hat. Ihr massakriert Unschuldige bei uns,
also massakrieren wir Unschuldige bei euch. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ihr hättet halt nicht anfangen dürfen.
Im offiziellen Diskurs des französischen Staates dagegen ist eine solche Argumentation nicht nur völlig indiskutabel, sondern auch unplausibel. Denn der Islamische Staat habe Frankreich vor und nicht erst nach den ersten Angriffen im Irak bedroht. In Hollands Formulierung: Wir wurden für das angegriffen, was wir sind, das Land der Freiheit, und nicht für das, was wir getan haben.
Moment, Herr Präsident,
sagt sie.
Schauen wir uns die Chronologie doch mal genauer an. Am 29. Juni 2014 ruft Abu Muhammad al-Adnani, der Sprecher des Islamischen Staats, vom Minarett der großen Moschee von Mosul herab das Kalifat aus. Richtig?
Hollande kann es nicht richtig finden. Es ist eine objektive Tatsache. Doch er fragt sich, worauf die Frage wohl abzielt.
Am 21. September 2014 ruft derselbe al-Adnani feierlich dazu auf, den Westen, die Amerikaner und vor allem die bösen, dreckigen Franzosen zu bestrafen. Und wann fanden die ersten französischen Angriffe im Irak statt?
Antwortet Hollande, der die Falle wittert, Ende September. Also nach den Drohungen von al-Adnani.
Nein.
Entgegnet Ronan.
Am 19. September. Frankreich greift also den IS an und zwei Tage später verkündet der IS, er werde Frankreich angreifen.
Rein von der Chronologie her hat Abd Eslam also recht. Wir, Frankreich, haben den friedlichen Bürgern des Islamischen Staats den Krieg erklärt. Verteidigung durch Gegenanklage, wie Jacques Vergès sie in aufsehenerregender Weise beim Barbie-Prozess vor genau 35 Jahren praktiziert hat. Der Vertrez erinnert oft an den Barbie-Prozess. Der Barbie-Prozess sollte der Prozess über die Nazi-Herrschaft, die Besatzung und Folter werden. Ein der Geschichte würdiger, exemplarischer Prozess. Nur, dass eben Vergès beteiligt war, der sein ganzes Talent darauf verwandte, in allen Tonlagen ein Argument durchzudeklinieren, das dem ähnelt, das Abd Eslam immer wieder abspult.
Eure Justiz ist nichts wert. Ich erkenne eure Justiz nicht an.
Bei Vergès hörte sich das so an.
Ja, die Gestapo hat in Frankreich gefoltert. Aber Frankreich hat auch in Algerien gefoltert. Und keiner kommt auf die Idee, Frankreich den Prozess zu machen. Also werde ich jedes Mal, wenn ihr von Nazi-Herrschaft sprecht, von Kolonialherrschaft sprechen. Und erzählt mir nicht, das habe nichts miteinander zu tun. Das ist nicht wahr. Kehrt erst mal vor eurer eigenen Haustür.
Im Auftrag des Terrors. So lautet der Titel eines Dokumentarfilms über Vergès. Der Franzose mit vietnamesischen Wurzeln war zuerst ein mutiger Streiter für die Dritte Welt, bevor er über die Sache der Palästinenser zum Verteidiger aller möglichen Terroristen der 1970er Jahre wurde, von einigen blutigen, aber marxistischen Diktatoren bis hin zu Krönung seiner Karriere, einem Nazi-Henker. Im Film wird er gefragt, welche Erinnerungen er an den Barbie-Prozess hat. Er genießt die Frage und kostet das Adjektiv in seinem Mund, bevor er es herauslässt. Berauschend.
Berauschend.
Dann zieht er selbstgefällig an seiner Zigarre und fährt fort.
Die Nebenklägeranwälte waren zu 40. Ich war allein. Das heißt, jeder von ihnen war nur ein 40. von mir wert. Ich erinnere mich, dass Roland Dumas, ein späterer Minister von Mitterrand, zu mir gesagt hat, er sei von einer Organisation von ehemaligen Resistance-Kämpfern als Anwalt angefragt worden. Was hältst du davon? Hat er mich gefragt. Und ich habe ihm geantwortet, ich habe keine Angst vor dir, aber ich rate dir davon ab. Ihr werdet 40 Typen sein, die alle dasselbe sagen und dieselbe Emotion vorgaukeln werden, die ihr nicht verspürt. Menschenwürde, Erinnerungspflicht, nie wieder. Die ersten drei, wenn sie gute Schauspieler sind, werden noch ein bisschen Erfolg damit haben. Aber ab dem vierten sagt man doch, genug, es reicht. Dumas hat den Job trotzdem gemacht. Aber ich frage Sie, können Sie mir den Namen eines einzigen dieser Spitzenanwälte nennen, die mir gegenüber saßen? Eine Gerichtsverhandlung ist ein magischer Ort, eine Überraschungskiste. Nie wieder. 100 Mal haben sie das tremuliert. Aber in Wirklichkeit haben sie gedacht, was wird sich dieser Drecksack von Vergès wohl heute wieder ausdenken? Das amüsiert mich, das reizt mich. Aber es ist nicht nur das. Ich kann es nicht ertragen, wenn ein Einzelner, und sei er der letzte Widerling, von einem Lynchmob beleidigt wird. Einmal hat mich jemand gefragt, hätten Sie auch Hitler verteidigt?
Dazu sein Katzengrinsen.
Ich habe geantwortet, ich würde selbst Bush verteidigen.
Gibt es ein Limit? Fälle, die kein Strafverteidiger übernehmen würde? Einer der beiden Verteidiger von Mohamed Amri, Xavier Nogueras, gibt darauf eine dezidierte Antwort.
Wer diese Frage stellt, hat nicht verstanden, was ein Anwalt ist. Ich verteidige keine Taten, ich verteidige Täter. Vergès hat Taten verteidigt. Er hat nicht nur Pol Pot oder Carlos verteidigt, sondern auch das, was Pol Pot oder Carlos getan haben. Er war damit einverstanden. Wir, um mal die verpöntesten Verbrechen als Beispiel zu nehmen, wir verteidigen natürlich nicht die Pädophilie oder den Terrorismus. Aber wir sind bereit, einen überführten Pädophilen oder einen Terroristen zu verteidigen. Sie müssen verteidigt werden, so lautet das Gesetz. Natürlich fällt es mir manchmal schwer. Natürlich ist es leichter, einen Bankräuber zu verteidigen, mit dem ich nach der Entlassung einen Trinken gehen kann, als einen Typen, der sich für Enthauptungsvideos begeistert. Aber es ist extrem wichtig, zwischen dem Typen und der Tat zu unterscheiden. Anwalt zu sein heißt genau das. Alles dafür tun, damit der Beschuldigte nach dem Recht und nicht nach irgendjemandes Leidenschaft verurteilt wird. Und am Ende, wenn alle ihm den Rücken gekehrt haben werden, der Letzte sein, der ihm noch die Hand reicht.